Sie hören Samstagsuni, Sommersemester 2019, aus der Reihe Die digitale Revolution, Vortrag 11, Professor Dr. Jens Kersten, zum Thema Industrie 4.0, Herausforderungen der digitalisierten Arbeitswelt.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und die sehr freundlichen Worte. Vielleicht darf ich ein biografisches Datum noch nachtragen, das mich wahrscheinlich geprägt hat wie nichts anderes. Ich bin von 1970 bis 75 in Ihrer schönen Stadt aufgewachsen und habe das sehr genossen. Und wer in Freiburg aufwachsen kann in diesem Alter, ja, irgendwo so zwischen 3 und 8, ja, das ist halt unbeschreiblich. Ja, also das ist schon klasse. Und dann jetzt heute durch die Stadt zu gehen, da sind die 70er Jahre, das war super. Deswegen, wenn Sie wieder eine Einladung haben, ja, ich komme sofort. Das ist gar keine Frage. Ja, ich möchte sprechen über die im Rahmen Ihrer Ringvorlesung Digitale Revolution, über die Fragen der Herausforderungen der digitalen Arbeitswelt. Und Sie haben, lieber Herr Frick, das schon angesprochen. Wir haben uns dabei angewöhnt, die industrielle Moderne und die Arbeitswelt einfach durchzuzählen. Ja? Von Industrie und Arbeit 1.0 bis Industrie und Arbeit 4.0. Industrie 1.0 begann mit der Einführung der mechanischen Produktionsweise auf der Grundlage von Wasserdampf und Wasserkraft. Und der erste mechanische Webstuhl von 1784 ist das Symbol dieses Paradigmenwechsels. Industrie 2.0 begann dann mit der arbeitsteiligen Massenproduktion, die durch die elektrische Energie ermöglicht wurde. Und das erste Fließband von 1870 markiert den Beginn dieser Form der Produktion des sogenannten Taylorismus. Industrie 3.0 stützt sich auf die Weiterentwicklung von Elektronik und Informationstechnologie und die erste speicherprogrammierte Steuerung von 1969, also ein Jahr bevor ich nach Freiburg gezogen bin, dynamisierte die Konsumgüterproduktion weiter. Und nun sehen wir uns am Anfang der Industrie 4.0 und der Digitalisierung der Arbeit, für die algorithmenbasierte Cyber-Physical Systems, also die Zusammenarbeit von Menschen und Maschinen in einem Team stehen und das Internet der Dinge, von dem Sie schon gehört haben. Sicherlich, wir nutzen dieses Durchzählen von Industrie und Arbeit 1.0 bis 4.0, um uns historisch zu orientieren, aber man muss hier sehr vorsichtig sein. Denn man kommt sich, ich weiß nicht, ob Sie das mal erlebt haben, vor wie so in einem klassischen Technikmuseum. Man betritt einen Ausstellungssaal und steht neben Gutenbergs Druckmaschine und sieht gleich am Ende des Ausgangs schon das Smartphone. Und das heißt, wenn wir schlicht von Industrie und Arbeit 1.0 bis 4.0 durchzählen und eines Tages vielleicht sogar weiterzählen bis Arbeit und Industrie 5.0, etwa mit Blick auf Augmented und Virtual Reality, besteht einfach die Gefahr, dass wir diese Entwicklung viel zu linear, viel zu deterministisch sehen und uns praktisch immer sagen, ja, so ist es und so musste es auch kommen. Gerade das stimmt allerdings meiner Auffassung nach nicht, denn zum einen geht dieser deterministischen Sicht der Blick für die digitale Ungleichzeitigkeit verloren. Digitale Ungleichzeitigkeit kennzeichnet nämlich auch unsere aktuelle Entwicklung der Arbeits- und Industriewelt. Es digitalisiert sich keineswegs die gesamte Industrie- und Arbeitswelt, sondern wir sehen eine Ungleichzeitigkeit von weiterhin analog-digitalen und virtuellen Arbeitswelten nebeneinander. Auch werden aufgrund hoher Investitionskosten und der dynamischen Technikentwicklung keineswegs alle Felder von Industrie und Arbeit digitalisiert, die man digitalisieren könnte. Zum anderen tritt mit einem deterministischen, linearen Verständnis von Digitalisierung und Arbeit 1.0 bis 4.0 unser Anspruch, diesen Prozess auch aktiv mitzuwirken und zu gestalten, in den Hintergrund. Wir agieren in der Regel in diesem Feld sehr defensiv und nicht aktiv. Das wird deutlich, wenn Sie sich einmal anschauen, wie wir in der die Arbeitswelt, Digitalisierung der Arbeitswelt in der Politik, den Medien und der Öffentlichkeit diskutieren. Wir problematisieren nämlich einerseits, wie viele Arbeitsplätze durch die Digitalisierung verloren gehen und andererseits, wie wir dies durch Maschinensteuern und ein bedingungsloses Grundeinkommen wieder kompensieren können. Wir diskutieren aber kaum, wie wir diese neue digitale Arbeitswelt gestalten wollen, können und auch müssen, um technischer Entwicklung und gesellschaftlichem Wohlstand, individueller Freiheit und sozialer Gleichheit in unserem demokratischen Wohlfahrtsstaat recht. Damit soll nicht geleugnet werden, dass durch die digitale Revolution auch Arbeitsplätze verloren gehen werden. Die wohl berühmteste Studie von Frey und Osborne aus dem Jahr 2013 geht davon aus, dass von 702 untersuchten Berufen im Zuge von Industrie und Arbeit 4.0 etwa die Hälfte wegfallen und 47% der arbeitenden Bevölkerung ein digital begründeter Arbeitsplatz drohen, jetzt ist wichtig, könnte, Konjunktiv. Diese Zahlen haben die Öffentlichkeit aber sehr stark aufgestreckt, haben zu einer Automatisierung der Angst vor einer Automatisierung der Arbeit geführt. Doch man muss diese Zahlen auch einordnen. Frey und Osborne erstellen ihre Prognose auf der Grundlage, dass auch wirklich alle Arbeitsschritte digitalisiert werden, die digitalisierbar sind. Doch wir haben schon unter dem Stichwort der digitalen Ungleichzeitigkeit gesehen, dass eine vollkommen durchdigitalisierte Arbeitswelt nicht sehr wahrscheinlich ist. Und deswegen geht man heute überwiegend davon aus, dass es einen digitalisiert bedingten Arbeitsplatzverlust in den USA von etwa 9% der Stellen und in Deutschland von 12% der Arbeitsplätze geben wird, die im Zuge der digitalen Revolution nicht ad hoc, aber letztlich wegfallen werden. Wovon insbesondere, und das ist auch eine Besonderheit, die klassische Mittelschicht betroffen sein wird, weil die digitale Revolution auch und gerade klassische Angestellten-Tätigkeiten und vor allem auch Selbstständige betrifft. Dazu haben Sie, glaube ich, auch einen Vortrag gehört. Selbst wenn durch die digitale Revolution auch selbstverständlich neue Arbeitsplätze entstehen und dies im Ergebnis angeblich zu einem positiven Gesamtsalto zugunsten der Entstehung neuer Arbeitsplätze führen sollte, versteht sich allerdings auch eines ganz von selbst. Statistik ist und bleibt Statistik und die individuelle Härte der Betroffenheit von digital bedingtem Arbeitsplatzverlust ist eben etwas ganz anderes als ein positives gesamtgesellschaftliches Beschäftigungssaldo. Doch halten wir fest, die digitale Ungleichzeitigkeit wird unsere Arbeitswelt erst einmal dominieren. Es wird analog-digitale und rein digitale Arbeitswelten nebeneinander geben, in denen erstens Menschen Maschinen noch im ganz klassischen Sinn instrumentell nutzen, in denen zweitens Mensch-Maschine-Teams symbiotisch miteinander zusammenarbeiten und in denen drittens auch künstliche Intelligenzen vollkommen autonom arbeiten werden. Wenn wir über diese Fragen der digitalen Revolution für unsere Industrie- und Arbeitswelt nicht so introvertiert diskutieren wollen, wie wir das schon die ganze Zeit tun, dann können wir uns ein historisches Beispiel an der Art und Weise nehmen, wie man die individuellen sozialen und wirtschaftlichen Folgen von Industrie und Arbeit 1.0 diskutiert hat. So hat beispielsweise Hegel in seiner Berliner Vorlesung zur Philosophie des Rechts von 1820 einen umfassenden Panoramablick auf die Entwicklung von Arbeit und Industrie 1.0 entfaltet. Er beschreibt mit Blick auf die Manufaktur die Entfremdung des Menschen durch die Arbeit an und mit Maschinen und prognostiziert bereits die Folgen von industrieller Verelendung für die bürgerliche Gesellschaft, die doch mit dem Versprechen angetreten ist, ein selbstbestimmtes Arbeiten, ein selbstbestimmtes Wirtschaften und ein selbstbestimmtes Leben der Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen, dies aber in der Arbeit 1.0 und der entstehenden industriellen Revolution nicht mehr einlösen kann. Und Hegel erwägt auch die Folgen dieser politischen Enttäuschung der zentralen Versprechen der bürgerlichen Gesellschaft, die finanzielle Überforderung der Fürsorge, die politische Delegitimation des Not- und Verstandesstaats, wie er das genannt hat, die Forderung eines Rechts auf Arbeit, die Option von Genossenschaften, die Möglichkeit der Revolution und die Realität, und so ist es ja auch gekommen, von Welthandel und Kolonialisierung. Das Meer wird bei Hegel zum, Zitat, Naturelement der Industrie. Hegel beschreibt das Meer als die, Zitat, breite, ungeheure Straße, wodurch die Menschen in Verbindung miteinander treten. Und wenn wir an die Stelle des Meeres bei Hegel das Netz, also das Internet unserer Tage setzen, so kommt Hegel der Beschreibung unserer digitalen Wirklichkeit und Arbeitswelt sehr viel näher als die aktuellen Hochglanzbroschüren von Industrie und Arbeit 4.0, die wir aus der Business Class kennen. Hegel zeigt uns auch, was wir leisten müssen. Wir müssen den Blick weiten und uns über die gesamtgesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung der Arbeitswelt für unsere Gesellschaft Gedanken machen, für eine Gesellschaft, in der die Arbeit einen, wenn nicht sogar den zentralen Stellenwert für das individuelle und kollektive Selbstverständnis darstellt. So selbstverständlich dies eigentlich ist und so selbstverständlich kann ich dies natürlich hier in diesem Vortrag nicht umfassend leisten und dies umso weniger, als ich nicht Arbeitsrechtler, sondern Verfassungsrechtler bin. Und deshalb möchte und kann ich auch nur ein Schlaglicht auf die 5 folgenden Punkte werfen. Erstens, auf die Entfremdung brauchen wir neue Regeln für den Maschinenpark. Zweitens, auf die Verstrickung, wie können wir Burnout vermeiden? Drittens, auf die Selbstüberschätzung, was wird eigentlich aus der Mitbestimmung im Betrieb? Viertens, auf das Klassenbewusstsein, was wird aus der Solidarität? Und fünftens, auf den Streik, wie verändern sich die Zonen des Arbeitskampfs? Damit möchte ich zu meinem ersten Punkt kommen, nämlich der Entfremdung. Brauchen wir neue Regeln für den Maschinenpark? Wenn wir den digitalen Wandel unserer Lebenswelt insgesamt und unserer Arbeitswelt insbesondere verfolgen, so kann man sehr schnell den Eindruck gewinnen, dass nicht wir Menschen, sondern die Digitalisierung zum eigentlichen geheimen oder offenen Hauptakteur geworden ist und nicht einfach nur zu einem zentralen Akteur, sondern zu einem unheimlichen Akteur, der unser Leben durch eine neue digitale Infrastruktur gestaltet, durch Algorithmen strukturiert, durch künstliche Intelligenzen organisiert. Sehr gerne werden hier aktuell immer wieder Foucault und Gilles Deleuze zitiert. Wir seien auf dem Weg in die digitale Disziplinar- und Kontrollgesellschaft, insbesondere auch in der Arbeitswelt. Doch der Medienwissenschaftler Stefan Rieger aus Bochum hat vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, dass der Wandel unserer Lebens- und Arbeitswelt damit keineswegs abschließend beschrieben ist. Es geht nicht länger mehr um eine digitale Variation auf Überwachen und Strafen, sondern um Unterwachen und Schlafen. Unser Leben und Arbeiten wird nicht überwacht, es wird unterwacht, will sagen infrastrukturell strukturiert. Wir werden digital unterwacht und wir durchschauen und technisch längst nicht mehr und wollen unsere digitale Unterwachung in ihrer ganzen Komplexität auch dann nicht mehr durchschauen, wenn wir es noch technisch könnten, was wir aber überhaupt nicht mehr tun. Deshalb unterwachen und schlafen statt überwachen und schlafen. Und diese Unterwachung, diese digitale und künstlich intelligente Strukturierung unseres Lebens und Arbeitens führt in der Arbeitswelt zu den verwirrenden Fragen. Wer arbeitet in einem Mensch-Maschine-Team überhaupt noch selbstständig? Wer instrumentalisiert hier wen? Noch ganz klassisch, der Mensch die Maschine oder vielleicht nicht längst umgekehrt die Maschinen den Menschen? Haben wir es vielleicht nach der kosmologischen Kränkung durch Kopernikus, die biologische Kränkung durch Darwins Evolutionstheorie, die psychologische Kränkung durch Freuds Psychoanalyse nun mit der letzten technischen, digital-künstlich-intelligenten Kränkung der Menschheit zu tun? Die Vorstellung einer Kränkung des Menschen durch Maschinen, vor allem in der Arbeitswelt, hat eine lange Tradition und niemand hat sie packender, bildreicher und polemischer beschrieben als Karl Marx im ersten Band des Kapitals. Hier reflektiert Marx im Abschnitt über die Produktion des relativen Mehrwerts den Übergang von der Teilung der Arbeit in der Manufaktur, die wir gerade bei Hegel gesehen haben, zum Fabriksystem der großen Industrie. Als die maschinelle Entfremdung des Menschen von sich selbst. Die toten Maschinen des Fabriksystems konkurrieren nun mit den Arbeitern, verwandeln die Arbeit in immer kleinere, repetitive, verdummende Schritte. Die toten Maschinen hetzen und ersetzen die Menschen bei der Arbeit auf den Akkord folgt die Arbeitslosigkeit, sodann die Heimarbeit, schließlich die Verelendung der Massen. Marx beschreibt diesen Entfremdungsprozess des Maschinen- und Fabriksystems als einen Austausch von Lebenskraft von Mensch und Maschine. Die an sich toten Maschinen werden im Kapital lebendig, saugen den Arbeitern das Leben aus. Die Arbeiter werden eins mit der an sich toten Maschine, verschmelzen mit ihr zu einem maschinellen Gesamtarbeiter. So werden die Arbeiter nach Marx zu Untoten, zu Walking Dead, und im Gegensatz dazu erwachen die Maschinen und werden in diesem Arbeitsprozess lebendig. Zitat Marx: An die Stelle der einzelnen Maschine tritt hier ein mechanisches Ungeheuer, dessen Leib ganze Fabrikgebäude füllt und dessen dämonische Kraft, erst versteckt durch die fast feierlich gemessene Bewegung seiner Riesenglieder, sodann im fieberhaft tollen Wirbeltanz seiner zahllosen eigentlichen Arbeitsorgane ausbricht. Zitat Ende. Es ist diese polemische Suggestionskraft der Bilder der Entfremdung, die Marx für das Kapital und die Maschinen sowie für die Arbeit und das Elend der industriellen Revolution findet, die unser kollektives Gedächtnis so geprägt haben, dass wir mit ihnen versuchen, auch die digitale Revolution der Arbeitswelt zu verstehen. Wir können uns heute kaum der Suggestion entziehen, an die dämonische Kraft und den fieberhaft tollen Wirbeltanz des Internets der Dinge zu denken, wenn wir heute das Kapital lesen. Deshalb fokussieren wir, wie eingangs bereits gesagt, so stark auf Arbeitsplatzverlust und bedingungsloses Grundeinkommen, gefangen in der reflexhaften Angst vor der automatischen Arbeitslosigkeit der Automatisierung. Doch weil die Geschichte sich nicht wiederholt und selbst nicht als Farce und weil Angst kein guter Ratgeber ist und weil die Entfremdungstheorie immer doch nur das als Erfremdung aus dem Menschen herausbekommt, was sie zuvor als Wesen des Menschen in ihre Analyse hineingesteckt hat, sollten wir vielleicht doch anthropologisch anders ansetzen, um unser Verhältnis zu maschineller Arbeit in der digitalen Revolution zu beschreiben. Mir persönlich hat hier immer wieder oder leuchtet hier immer wieder die Beschreibung der Arbeitsteilung bei Emil Durkheim ein. Wie geht es zu, fragt Emil Durkheim 1893, wie geht es zu, dass das Individuum, obgleich es immer autonomer wird, immer mehr von der Gesellschaft abhängt? Wie kann es zu gleicher Zeit persönlicher und solidarischer sein? In der Moderne, so können wir daraus schließen, steigert sich also beides. Die Individualität und die Abhängigkeit der Menschen von Systemen und dieses Steigerungsphänomen gilt eben nicht nur für das Verhältnis von Menschen zur modernen Gesellschaft, sondern insbesondere auch für das Verhältnis von Menschen zu Maschinen. Deshalb kommt es meiner Auffassung nach darauf an, die sich digitalisierende Arbeitswelt im Spannungsverhältnis dieser Steigerung von Individualität einerseits und absoluter Abhängigkeit andererseits zu analysieren, zu gestalten und dann auch normativ zu regeln. Dabei schließt es die Menschenwürdegarantie, Artikel 1 des Grundgesetzes, selbstverständlich aus, aber auch die Datenschutzgrundverordnung im 22, des Menschen zu bloßen Objekten von maschinellen Entscheidungen im Arbeitsleben werden. Also in die Lage geraten, dass keine Verbindung mehr zwischen ihrer totalen Objektivierung und ihrem Selbstverständnis als freies Individuum mehr besteht. Doch bei realistischer Betrachtung dürfte diese totale Objektivierung nicht die Wirklichkeit der digitalen Arbeitswelt prägen. Stellt man die digitale Ungleichzeitigkeit der digitalen Revolution in Rechnung, wird die Transformation der Arbeitswelt vor allem zu Arbeitsverhältnissen führen, in denen Mensch und Maschine symbiotisch miteinander zusammenarbeiten, voneinander lernen, sich aufeinander einstellen. Darin liegt nicht per se ein Verstoß gegen die Menschenwürdegarantie begründet, wohl aber die Notwendigkeit, neue Regeln für den Maschinenpark zu entwerfen. Um das Persönlichkeitsrecht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 zu schützen. Arbeitssicherheit, Arbeitszeit und Ruhezeit und vor allem Mitbestimmung, auf die komme ich zurück, von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sind für die Ausgestaltung dieser Regeln zentral. Doch dabei gilt es zugleich, die Dialektik zu beachten, die mit der Regulierung des Maschinenparks in den symbiotischen Arbeitsverhältnissen von Mensch und Maschine einhergehen. Diese Regeln sind nicht mehr wie in der analogen Arbeitswelt, die Maschinen instrumentell genutzt hat, Regeln für Maschinen als Objekt, sondern aufgrund der symbiotischen Zusammenarbeit automatisch auch Regeln für uns Menschen selbst. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, der Verstrickung von Lebenssphären und dem Burnout. Wie können wir es vermeiden? Wenn wir also, jedenfalls meiner Auffassung nach, unser symbiotisches Verhältnis zu Maschinen in der digitalen Arbeitswelt rechtlich durchaus in den Griff bekommen können, ist damit das meiner Auffassung nach noch nicht zentrale Hauptproblem angesprochen. Dieses liegt in der digitalen Verstrickung der gesamten Lebenswelt und insbesondere der digitalen Verstrickung von Arbeits- und Privatleben. Vom Arbeitsplatz aus wird die Familie per Smartphone gemanagt, am Arbeitsplatz wird gesurft und gespielt und im Familienleben wird nebenher gearbeitet und natürlich auch gesurft und gespielt. Diese digitale Verstrickung von Arbeits- und Privatleben kann sehr schnell sehr gefährlich werden. Das bisher extremste Beispiel hierfür ist das Zugunglück bei Bad Aibling am 9. Februar 2016. An diesem Tag spielte der zuständige Fahrdienstleiter während seiner Arbeitszeit auf seinem Smartphone das Computerspiel Dungeon Hunter 5, in dem es darum geht, in einer Fantasiewelt feindliche Dämonen zu töten. Dies nahm seine Konzentration so in Anspruch, dass er den Zusammenprall von 2 Regionalzügen verursachte, bei denen 12 Menschen ums Leben kamen und 85 Personen teilweise schwer verletzt wurden. Unterhalb dieses Extremfalls lässt sich allerdings nur vermuten, wie viele Einkaufsangebote, Filme und Pornografie während der Arbeitszeit konsumiert werden. Diese digitale Abwesenheit vom Arbeitsplatz während der Arbeitszeit und damit die Nichterfüllung des Arbeitsvertrags bleibt bis auf wenige Ausnahmefälle bisher weitgehend praktisch konsequenzlos. Zum anderen führt aber gerade auch das digitale Multitasking in der Verstrickung von Arbeits- und Privatleben zu einer Überforderung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und zu dem Phänomen des Burnout irgendwo zwischen Modediagnose, Volkskrankheit und Epidemie. So scheint es, und ich formuliere das bewusst vorsichtig und zurückhaltend, es scheint so, dass Burnout kein primär arbeitsplatzbezogenes, sondern insgesamt ein lebensweltliches Problem darstellt, das aber eben auch zugleich die Arbeitswelt ganz essentiell betrifft und dieser deshalb nicht gleichgültig sein kann. In verfassungsrechtlicher Perspektive sind für die Burnout-Prävention in der digitalen Lebens- und Arbeitswelt zunächst die Bürgerinnen und Bürger als Ausdruck ihres allgemeinen Persönlichkeitsrechts selbst verantwortlich. Es greifen aber zugleich auch staatliche Schutzpflichten für die Gesundheit mit Blick auf eine entsprechende Gesetzgebung und, soweit das Arbeitsverhältnis betroffen ist, und das ist es, Fürsorgepflichten der Arbeitgeberin des Arbeitgebers. Zugleich steht die liberale Gesellschaft hier bei dem Phänomen des Burnout aber auch vor einem ganz schwerwiegenden Grundproblem. Denn letztlich geht es hier um den Schutz des Menschen vor sich selbst. Vor allem restriktive und zwingend geltende Regelungen der Arbeitszeit werden von den Bürgerinnen und Bürgern zwar abstrakt als sehr wichtig eingestuft, individuell aber für den eigenen Arbeitsalltag als viel zu einengend empfunden und abgelehnt. Es dominiert die nie enden wollende, vollkommen individualisierte digitale To-Do-Liste, die unser Arbeits- und Privatleben untrennbar verbindet. Die Antwort auf dieses Problem kann in einer liberalen Gesellschaft nun nicht ein paternalistisches Landrecht für die digitale Revolution sein, das quasi parallel zum allgemeinen preußischen Landrecht von 1794 unser analog digitales Arbeitsleben bis ins kleinste Detail reglementiert. Auch Konzepte der verordneten Gemütlichkeit in Form von Work-Life-Balance werden meiner Auffassung nach nicht weiterhelfen, da sie gerade die Verstrickung von Arbeits- und Privatleben weiter fördern, meistens zulasten des Privats und zugunsten des Arbeitslebens. Und auch ein Recht auf Nichterreichbarkeit hilft nicht wirklich weiter, denn wer will ehrlich gesagt heutzutage nicht erreichbar sein? Vielleicht könnte man hier eher auf ein Konzept der flexiblen Entstrickung der verstrickten Arbeits- und Lebenswelten setzen. Soweit ein konkreter Betrieb, Stichwort digitale Ungleichzeitigkeit, soweit ein konkreter Betrieb nicht sowieso die analoge oder digitale Anwesenheit zu bestimmten Kernarbeitszeiten voraussetzt, könnten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verschiedene Modelle von Arbeitszeit, Ruhephasen und Sonntäglichkeit und damit eben auch Pflichten zur Nichterreichbarkeit auferlegt werden, zwischen denen sie dann immerhin wählen können. Diese Modelle könnten durch den Gesetzgeber vorstrukturiert, durch Tarifparteien und Mitbestimmung vor Ort ausgestaltet werden. Dies wird allerdings das Problem des Burnouts selbstverständlich nicht vollkommen lösen. Hier kommt es auch auf die gegenseitige Achtsamkeit an, wenn erste Symptome von Überforderung und Burnout auftreten, um individuell gegensteuern zu können. Wir müssen jeder ganz individuell Maschinen- und Kommunikationskompetenzen erwerben und entfalten und vielleicht auch einmal das eigentlich Undenkbare wagen. Unsere Smartphones, Tablets und Computer einmal abschalten. Und wer von Ihnen nicht weiß, wie das geht, der kann sich sicherlich dafür auf YouTube ein kleines Gebrauchsanweisungsvideo anschauen. Damit komme ich zu meinem dritten Punkt, zur Selbstüberschätzung. Was wird aus der Mitbestimmung im Betrieb? Nirgendwo schlägt sich die digitale Ungleichzeitigkeit in der Arbeitswelt so nieder wie in der Mitbestimmung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Betrieb. Während einerseits Betriebe ihre digitale Transformation mit dem Betriebsrat sehr konstruktiv gestalten, ist die Mitbestimmung in anderen Betrieben richtiggehend in die Krise geraten. Gerade in Betrieben, die sehr digital affin sind, herrscht unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine besondere Skepsis gegenüber Mitbestimmung. Mitbestimmung, so denken viele Digital Natives, das ist analoge Steinzeit, das brauche ich nicht. Das wohl bekannteste Beispiel dafür ist SAP, dessen Belegschaft sich auf einer Betriebsversammlung im Jahr 2006, ist schon ein bisschen her, aber dennoch symptomatisch, mit einer Mehrheit von 91% ausdrücklich gegen einen Betriebsrat aussprach. Verstärkt durch die digitale Revolution halten sich offenbar viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für ein souveränes Individuum jenseits der Unterscheidung von Kapital und Arbeit und favorisieren eine Gesellschaft der Singularitäten ohne Solidaritäten, eingekuschelt in interaktive Teams und integrative Unternehmensführung, spielerisches und partizipatives Arbeiten und die fürsorgliche Work-Life-Balance einer vollkommen neuen digitalen Klasse. Das ist jedenfalls meiner Auffassung nach eine vollkommene Selbstüberschätzung und eine komplette Fehleinschätzung der realen ökonomischen Machtverhältnisse in der digitalen Arbeitswelt. Gerade die Transformation der digitalen Arbeitswelt braucht Mitbestimmung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Doch auch hier stehen wir aufgrund der Digitalisierung vor einem sehr großen Problem. Die Mitbestimmung, die Betriebsverfassung knüpft an eine Betriebsstruktur an, also als den Betrieb, als eine funktionale Einheit aus persönlichen, sachlichen, technischen und immateriellen Mitteln zur Verfolgung eines wirtschaftlichen Zwecks. Auch wenn diese funktionale Definition des Betriebs durchaus in die Arbeitswelt der digitalen Revolution übertragen werden kann, verliert der Betrieb dennoch im Zuge der Digitalisierung, aber auch seine räumlichen und zeitlichen Konturen. Zwar gibt es nach wie vor digitale Ungleichzeitigkeit, ganz klassische Betriebe, bei denen die Wahl einer repräsentativen Arbeitnehmerinnenvertretung für 4 Jahre durchaus Sinn macht. Doch zugleich, und jetzt vergleichen Sie dieses Bild mit dem nächsten, doch zugleich entstehen im Zuge der Digitalisierung der Arbeitswelt auch Betriebe mit einer sehr kurzen Halbwertszeit, die sich darüber hinaus durch eine sehr hohe personelle Fluktuation auszeichnen. Das ist in der Regel kein böser Wille der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers, sondern neuen projekt- und teambezogenen, personell wechselnden Produktionsweisen geschuldet, die eben die digitale Revolution für unsere Arbeitswelt mit sich bringt. Hierauf sollte der Gesetzgeber reagieren und die Mitbestimmung weiter ausdifferenzieren. Auch hier bietet es sich an, in alternativen Modellen zu denken, was uns so ein bisschen schwerfällt oder jedenfalls dem deutschen Gesetzgeber, und neben der klassischen Mitbestimmung neue Mitbestimmungsmodelle für kurzfristigere und fluktuierendere Betriebsformen zu etablieren, die beispielsweise sehr viel kurzfristiger und weniger aufwendig Gruppensprecherinnen und Gruppensprecher wählen, die dann Mitbestimmungsrechte ausüben. Darüber hinaus müssen die Regelungen über die Wahl und Arbeit des Betriebsrats und parallel auch für die Arbeit der Personalvertretungen in den Verwaltungen endlich für digitale Kommunikations- und Handlungsformen geöffnet werden. Und auch die Mitbestimmungstatbestände müssten mal durchgesehen werden und schauen, ob man nicht für die Digitalisierung ein paar neue braucht. Denn Mitbestimmung ist das zentrale Instrument, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht zu bloßen Objekten in der digitalen Arbeitswelt werden. Damit komme ich zu meinem vierten Punkt, dem Klassenbewusstsein. Was wird eigentlich aus der Solidarität? Der lateinische Ursprung des Wortes Solidarität ist solidus. Man kann sich fest aufeinander verlassen und man steht füreinander ein. Diese Solidarität ist in der Arbeits- und Gewerkschaftsbewegung des 19. Jahrhunderts unter dem Eindruck der Ungleichheit und des Elends der industriellen Revolution entstanden und hat das kooperatistische Modell der klassischen Industriegesellschaft des 20. Jahrhunderts beherrscht und geprägt. Es wirkt in uns allen fort. Doch in der digitalen Revolution stößt die solide Solidarität scheinbar an ihre Grenzen. Damit ist nicht allein der prekäre Dienstleistungssektor gemeint, den vor allem auch die digitale Mittelschicht zur alltäglichen Selbstentlastung in Anspruch nimmt und den Christoph Bartmann in Die Rückkehr der Diener, ein sehr gutes Buch, ja, also wenn Sie es sich kaufen, ja, und es gefällt Ihnen nicht, dann geben Sie es mir und ich gebe Ihnen das Geld. Also ich würde das so dafür, weil Sie noch keine Lektüre jetzt für den Sommer haben. Also das lohnt sich sehr. Vielmehr ist auch auf den digitalen Plattformen der Arbeitsvermittlung ein ganz neues Segment von Click- und Crowdworkern entstanden, die überwiegend in geringer Bezahlung zu prekären Bedingungen Texte verfassen, Webrecherchen durchführen, Produkt- und Datenpflege betreiben sowie Umfragen und Datensammelaktionen durchführen. Die Aufzählung ließe sich noch weiter fortsetzen. Das deutsche Unternehmen Clickworker gibt für das Jahr 2016 an, dass 800.000 Clickworker für es arbeiten. In den USA liegen die Zahlen bei den entsprechenden Plattformunternehmen noch höher, irgendwo zum Teil zwischen 12 Millionen und 23 Millionen Freelancern. Es handelt sich nicht nur, ja, das gibt es auch hochbezahlte Jobs. Es handelt sich nicht nur, aber doch im Wesentlichen um einen Niedriglohnsektor, irgendwo zwischen digitaler Heimarbeit und globalem Nomadentum. Clickworker und Crowdworker sind nach wohl herrschender Auffassung keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sind selbstständig und in der Regel sind sie auch nicht gewerkschaftlich organisiert. Das Problem besteht nun darin, dass jedenfalls bisher die Voraussetzungen dafür fehlen, dass sich solidarische Strukturen in den arbeitsbezogenen Plattformen bzw. in der Plattformökonomie bilden. Das scheint auf den ersten Blick verwunderlich, denn als gute Liberale haben wir natürlich das Kommunistische Manifest gelesen, in dem Marx und Engels die Eisenbahnen als, Zitat, wachsende Kommunikationsmittel, die von der Industrie erzeugt werden und die Arbeiter der verschiedenen Lokalitäten in Verbindung setzen, beschrieben. Hier fallen also im Februar 1848 nicht nur bereits die zentralen Schlüsselbegriffe für zunächst die industrielle und die sodann auch die digitale moderne Kommunikationsmittel, Industrie, Verbindung von Lokalitäten, also Netz, sondern hier wird auch die Erkenntnis formuliert, dass die Infrastrukturen der kapitalistischen Produktion, die Eisenbahnen, zugleich die Infrastrukturen für solide Solidarität sind, wie man sich verbinden kann. Also müsste sich doch eigentlich analog über die arbeitsbezogenen digitalen Plattformen Solidarität entfalten unter Crowd- und Clickworkern. Doch gerade das ist nicht der Fall. Und der Grund dafür wird darin gesehen, dass die Arbeit einfach zu fluide ist. Zugespitzt formuliert, und nehmen wir noch einmal dieses Bild, im klassischen Betrieb der industriellen Revolution haben die Arbeiterinnen und Arbeiter solide Solidarität entwickelt, weil sie alltäglich, ja, gemeinsame Arbeits- und Ausbeutungserfahrungen geteilt haben. An dieser geteilten Erfahrung fehlt es in der neuen Arbeitswelt der Plattformökonomie. Die Arbeit ist zu schnell, zu prekär, zu anonym, zu flüchtig und auch zu global verteilt. Der Aufwand, Solidarität zu entfalten, lohnt sich nicht. Die Schwelle, im Zweifel zu einer anderen Plattform zu wechseln, ist sehr viel niedriger. Was also tun, um zumindest so etwas wie Solidarität to go in der digitalen Revolution zu entwickeln, wenn solide Solidarität der industriellen Revolution nicht mehr herstellbar ist? Es liegen hier verschiedene Vorschläge auf dem Tisch, von denen ich drei mit Ihnen diskutieren möchte. Der erste Vorschlag kommt von den Vertreterinnen und Vertretern der Post-Privacy. Sie schlagen vor, Zitat, auch ohne jede Privatsphäre ganz prima zu leben. Einfach alle Daten über Arbeitsverhältnisse und Arbeitsbedingungen ins Netz zu stellen, sodass das Netz dann mit Protesten reagieren kann. Doch das Problem dieser Lösung liegt nicht nur in dem individuellen Risiko, alle individuellen persönlichen Daten im Netz offenzulegen, sondern in der auch durchaus schwankenden Aufmerksamkeitsökonomie des Netzes. Denn hier ist es keineswegs sicher, dass das Netz überhaupt reagiert. Vielleicht reagiert es überhaupt nicht, weil Katzenvideos einfach mal wieder sehr viel wichtiger sind. Kurz, auf postprivate Solidarität ist keinerlei Verlass. Der zweite Vorschlag kommt von den Akzelerationisten, ich sage es nochmal, Akzelerationisten, also der aktivistischen Bewegung der Beschleuniger. Der Akzelerationismus ist eine postmarxistische Bewegung, die darauf setzt, dass vor allem die digitale Revolution den Kapitalismus so beschleunigt, dass er schneller überwunden werden kann. Die Akzelerationisten setzen auf eine digitale Zersetzung der Arbeitswelt durch eine gezielte Zerstörung des Arbeitsethos, was zu einer Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens als neues solidarisches Ziel führen soll. Es ist nicht so ganz klar, wer dann dafür bezahlt, aber das wird da ausgespart. Doch es ist kaum wahrscheinlich, dass das so kommt oder dass sich das erfüllen wird, denn die Arbeit wurde schon zu oft für tot erklärt und hat sich doch immer nur verändert, sodass es an jedem Arbeitsanhaltspunkt fehlt, dass die digitale Arbeitswelt zu Ende gehen könnte. Der dritte Vorschlag wird in Deutschland vor allem von der IG Metall verfolgt. Er setzt darauf, dass die Gewerkschaften also, ja, als Ausdruck solider Solidarität versuchen, die Entfaltung fluider Solidarität in der arbeitsbezogenen Plattformökonomie zu unterstützen. Die Instrumente hierfür sind nach amerikanischem Vorbild die arbeitsrechtliche Information von Crowd- und Clickworkern, die Formulierung von Mindeststandards für Geschäftsbedingungen, für Arbeitsverhältnisse und für Entlohnung, Bewertungsportale, auf denen Crowd- und Clickworker anonym Arbeitsvermittlung und Arbeitsbedingungen öffentlich bewerten können, und Ombudsstellen, an die man sich wenden kann, wenn das alles nicht klappt. Dieser Weg der Hilfe von solider Solidarität für fluide Solidarität wird wiederum nicht alle Probleme lösen. Er ist aber jedenfalls meiner Auffassung nach ein praktisch gehbarer Weg, bei dem man allerdings eines braucht: Ausdauer, Geduld und einen sehr, sehr langen Atem. Damit komme ich zu meinem fünften und letzten Punkt. Wie verändern sich die Arbeitskampfzonen? Die Antwort auf diese Frage ist verfassungsrechtlich äußerst komplex, sodass ich mich auf das Problem konzentrieren möchte, welche Arbeitskampfmittel die Arbeitenden und die Gewerkschaften in der digitalen Arbeitswelt einsetzen können. Die verfassungsrechtliche Grundlage für die Fortentwicklung des Streikrechts bildet die Gewährleistung der Tarifautonomie in Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer streiken, um die Forderungen, zunächst ihre Forderungen, aber dann die Forderungen eines Tarifvertrags durchzusetzen. Welche Arbeitskampfmittel hier im Einzelfall zulässig sind, ist in Deutschland keine Frage, die der Gesetzgeber geregelt hat, sondern ist Richterrecht. Und das Bundesarbeitsgericht geht davon aus, dass eine Gewerkschaft ihre Arbeitskampfmittel auch und gerade entsprechend und entlang der technischen Entwicklung weiterentwickeln kann und einsetzen darf, wenn dies nicht unverhältnismäßig ist. Wie weit der Einsatz digitaler Technik in Tarifauseinandersetzungen geht, haben das Bundesarbeitsgericht und auch das Bundesverfassungsgericht im Fall des Flashmobs als Arbeitskampfmittel im Juni im Jahr 2009 ausgelotet. Nach der Auffassung dieser beiden Höchstgerichte ist es zulässig, dass Gewerkschaften im Arbeitskampf, konkret im Einzelhandel, zu einem Flashmob aufrufen, bei dem Gewerkschaftsmitglieder, aber auch jeder Private, der irgendwie mitmachen möchte, den Kassenbereich eines Einzelhandelsbetriebs mit voll bepackten Einkaufswagen ohne Kaufabsicht blockieren. Man behauptet dann einfach, man hat das Geld vergessen. Diese höchstrichterliche Legalisierung der Verwüstung von Einzelhandelsbetrieben durch Flashmobs ist zu Recht in der Literatur auf Kritik gestoßen. Wir haben es hier letztlich mit einem unverhältnismäßigen Eingriff in die Betriebs- und Eigentumsfreiheit von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern zu tun. Und auch die Gewerkschaften haben in den letzten 10 Jahren nicht mehr auf dieses Arbeitskampfmittel zurückgegriffen, was auch für das entsprechende verfassungsrechtliche Augenmaß der Gewerkschaften spricht. Dennoch stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, wie man einen rechtmäßigen Arbeitskampf im digitalen Raum führen kann. Die Bestimmung der Grenzen des digitalen Arbeitskampfs ist deshalb so notwendig und wichtig, weil nur so einer eskalierenden Ausweitung vollkommen rechtswidriger Kampfzonen durch Spam, durch Viren, durch Bedrohungen im Netz vorgebeugt werden kann. Das Problem ist hier aber, wie fast überall in der digitalen Arbeitswelt, wir verfügen über sehr wenig Erfahrung. Machen wir also das, was wir Juristinnen und Juristen in diesen Fällen immer machen. Wir bilden einen hypothetischen Fall, der vor allem technisch etwas unterkomplex sein dürfte, aber uns vielleicht helfen kann, das verfassungsrechtliche Problem, vor dem wir hier stehen, zu begreifen. Wie können beispielsweise Click und Crowdworker ihre wirtschaftlichen Rechte wahrnehmen, wenn sie auf einer arbeitsvermittelnden Plattform unfair behandelt werden? Wir haben gesehen, dass Click und Crowdworker wohl eher nicht gewerkschaftlich organisiert und gegebenenfalls auch global über die ganze Welt zerstreut sind. Insofern wird es hier weniger oder jedenfalls nicht in erster Linie auf die Koalitionsfreiheit ankommen, sondern vor allem auch auf Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit, wenn es um die Durchsetzung fairer Bedingungen für Click und Crowdworker geht. Darüber dürften beispielsweise Click und Crowdworker nun durch eine massenhafte bzw. technisch unterstützte Massenanfrage, also eine sogenannte DDoS-Attacke, eine arbeitsvermittelnde Plattform blockieren und lahmlegen, um ihre Interessen durchzusetzen. An sich nicht. Eine solche DDoS-Aktion würde in Deutschland gegen das digitale Hausrecht des Plattformvertreibers verstoßen, das in dessen Eigentumsrecht wurzelt. Darüber hinaus wäre eine solche DDoS-Aktion als Computersabotage nach § 303b StGB strafbar. Vielleicht müssen wir aber doch anders argumentieren und auf verfassungsrechtlicher Ebene ist das auch möglich und ich möchte Ihnen vorstellen, wie. Denn das Bundesverfassungsgericht hat vor allem im Versammlungsrecht, jetzt aber erstmal offline, hat vor allem im Versammlungsrecht zunächst in seiner Fraport-Entscheidung und dann in seiner Entscheidung zum Passauer Bierdosen-Flashmob entschieden, dass auch private Eigentümer eines öffentlichen Platzes dann eine Versammlung dulden müssen, wenn sie auf ihrem Grundstück ein Public Forum eröffnet haben, also einen öffentlichen Raum. Dies lässt sich meiner Auffassung nach auf den digitalen Raum übertragen. Überall dort, wo ein Plattformbetreiber einen Zugang für die Öffentlichkeit eröffnet hat, für Beschwerden, für Kritik, für allgemeinen Kontakt, dort dürfen sich auch arbeitende Personen digital versammeln, selbst wenn sich dadurch die Kommunikation auf den Plattformen erschweren oder die Plattformen sogar lahmgelegt werden sollte. Insofern besteht eine neue Kommunikationspflichtigkeit des Eigentums, die Click- und Crowdworker nutzen können, um ihre arbeitsbezogenen Rechte vermittels Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu wahren, ohne dass dies unverhältnismäßig ist. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. In der digitalisierten Arbeitswelt wird, wie wir gesehen haben, die Arbeit nicht ausgehen. Zwar wird auch im Zuge der digitalen Revolution wieder einmal das Ende der Arbeit ausgerufen. Professorale Aktivisten und aktivistische Professoren erneuern immer wieder einmal die Marxische Utopie, die sie nun mit dem bedingungslosen Grundeinkommen verbinden. Es soll wieder einmal darum gehen, Zitat Marx, es ist ja auch verführerisch, Zitat Marx, heute dies und morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, mir nachmittags zu fischen und abends Viehzucht zu betreiben. Nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden. Zitat Ende. Man darf aber skeptisch sein, ob Marx selbst ein bedingungsloses Grundeinkommen wirklich gut geheißen hätte, ein Existenzgeld ohne Bezug zu einer sinnvollen Arbeit, das seltsamerweise von einer doch recht schrägen Allianz aus Postmarxisten und Neoliberalen favorisiert wird. Im Gegensatz dazu ist die reale Aufgabe, vor der wir mit der digitalen Transformation der Arbeit und unserer Gesellschaft stehen, sehr viel schwerwiegender zu realisieren als ein solches, aus meiner Sicht, dystopisches Existenzgeld. Wir müssen gleichzeitig den sozialen Zusammenhalt, die Freiheit und die Gleichheit, die Demokratie und den gesellschaftlichen Wohlstand in der digitalen Lebenswelt und Arbeitswelt gewährleisten. Und wir können sehr gut erkennen, wie es um uns in der Industrie- und Arbeitswelt 4.0 steht, wenn uns schon das wie die Quadratur des Kreises vorkommt. Haben Sie ganz herzlichen Dank.